Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Der Junge soll Pastor werden oder Professor. Jedenfalls etwas Besonderes. Denn Hendrik, so heißt er, ist auserwählt, prädestiniert. Doch dann kommt es etwas anders. Der neue Roman von Claes Heusing spielt in den 1960er und 70er Jahren und er erzählt die Geschichte einer Kindheit und Jugend in einer sehr speziellen Region, in der Grafschaft Bentheim. Das liegt im Emsland, an der Grenze zu den Niederlanden und dort ist man, oder vielleicht besser war man, evangelisch, entweder reformiert, lutherisch oder ganz besonders altreformiert. Es gibt einen scharfen Wettbewerb um den richtigen protestantischen Glauben. Der Roman von Claes Heusing heißt Das Testament der Kühe und er ist eine Art Generation Golf des Calvinismus, ein ironischer Rückblick auf das sehr spezielle, sehr prägende altreformierte Milieu an der deutsch-niederländischen Grenze. Claes Heusing ist jetzt am Telefon aus Frankreich. Guten Morgen, Herr Heusing.
Ja, guten Morgen, Frau Florin.
Heusing, Entschuldigung. Eine der ersten Szenen Ihres Buches ist die folgende. Ein Pastor steht auf der Kanzel und predigt. Er sagt, liebe Gemeinde, der Mensch ist böse, durch und durch böse. Und dann spricht er Hendrik, den Protagonisten, an, ein Kind damals noch, und sagt, auch kleine Kinder sind böse. Das ist doch schwarze Religionspädagogik, oder?
Ja, das erinnert in der Tat deutlich daran. Also die Sündenverdrießlichkeit im Calvinismus, die war schon wirklich sehr markant. Das ist schon auch ein Spezifikum, dass der Mensch wirklich letztlich doch als böse und im Grunde genommen als durch und durch sündig dargestellt wird, mit allen Konsequenzen, die daraus erwuchsen.
Was bedeutete das für Kinder damals?
Ja, das bedeutete schon, dass man im Grunde genommen glaubte, wenn man zur richtigen Kirche gehört, ist das alles kein Problem, dann ist man auf dem richtigen Weg und nur dieser richtige Weg hilft dann auch dazu, wirklich glücklich zu werden und keine Angst zu haben vor der Strafe.
Aber bis dahin war es eigentlich eine Pädagogik, die mit Angst gearbeitet hat.
Ja, die ganz stark mit Angst gearbeitet hat. Für ein calvinistisches Kind waren auch die Sonntage wirklich zum Teil wirklich schwer erträglich. Also ich habe diese Sonntage als wahnsinnig langweilig empfunden. Die Sonntagsheiligung stand im Mittelpunkt. Heute würde ich sagen, das war sowas Ähnliches wie ein religiöser Lockdown. Wir gingen zweimal am Sonntag zur Kirche, um 10 und um 14 Uhr. 14 Uhr wurde über den Heidelberger Katechismus gepredigt. Die Predigten waren extrem lang. Und Pfefferminz war oft der einzige Trost. Wenn man dann um 3:30, 4 nach Hause kam, wurde dann noch Kaffee getrunken, dann war es häufig 5. Also mit Freunden hatte man überhaupt keine Chance, irgendetwas zu unternehmen. Im Freibad durften wir nicht sein. Warum nicht? Weil an den Sonntagen musste dann Eintritt bezahlt werden und man durfte im Grunde genommen an den Sonntagen auch kein Geld ausgeben. Gab man Geld aus, dann war man quasi schuldig, dass andere Menschen am Sonntag arbeiten musste. Das einzige Positive daran war, ich bin wirklich zu einem manischen Büchertrinker geworden. Das ist mir geblieben. Ein guter Kirchgänger bin ich nicht geworden. Ich habe bis heute, ich bin schon über 60, noch Schwierigkeiten mit dem Sonntag. Man kann sagen, ich liebe wirklich den Montag.
Das Ideal ist der gehorsame Sohn. Kommt ja auch an mehreren Stellen in dem Roman vor. Der gehorsame Sohn, der vom Vater gelobt wird, und zwar vom Vater ja im doppelten Sinne, also vom Vater auf Erden, ja, und auch vom Vater im Himmel. War das für Sie als Kind ein Ideal, dass der Vater Sie gelobt hat? Ein Lebensziel?
Ja, das war schon in der Tat ein Ideal. Ich habe auch wirklich Glück gehabt, das muss man wirklich sagen, mit meinem Vater. Der war, obwohl er ein strenger Calvinist war, sehr humorvoll und auch nachsichtig. Ich habe mindestens ebenso sehr gelitten, als er mir eines Tages sagen musste, dass ich mit dem Sport aufhören musste, und zwar aus folgendem Grunde, wiederum wegen der Sonntagsheiligung. Ich habe sehr fanatisch Handball gespielt. Ab der B-Jugend waren dann die Spiele an den Sonntagen. Man musste zu Auswärtsspielen reisen, konnte dann nicht am Gottesdienst teilnehmen. Und die altreformierte Kirche hatte sich entschieden, diejenigen, die sonntags Fußball spielen oder Handball spielen, also nicht zum Gottesdienst kommen, gar nicht zur Konfirmation zuzulassen. oder bei uns hieß das Glaubensbekenntnis abzulesen. Deshalb musste mit dem Sport aufgehört werden. Das war schwierig. Das hat meinem Vater wirklich, das merkte ich, bis in die Gesten hinein extrem leid getan. Aber ich habe dann tatsächlich damit aufgehört. Und die altreformierte Kirche hat dann sogar eine eigene Fußballliga gegründet zwischen Ostfriesland und Grafschaft Bentheim. Das Problem war nur, ich war halt Handballtorwart und habe im großen Tor immer ein bisschen gefremdelt. In diesem riesigen 16-Meter-Raum beim Eckstoß blieb ich immer auf der Linie, hatte Gott sei Dank einen guten Libero, der sagte, bleib auf der Linie, ich halte den Kasten da vor dir sauber. Aber daran merkte man, es wurde versucht, den Alltag so zu organisieren, dass die Sonntagsheiligung wirklich ganz im Zentrum stand. Und da gibt es dann auch durchaus Verwundungen und Vernarbungen, die dann auch ein Stück weit geblieben sind.
Die Frauen sind ja auch nicht ohne. Das Buch endet mit einem Brief an die Mutter. Es ist eine Art Rechtfertigung vor der Mutter. Ich will jetzt nicht so viel vom Schluss verraten. Aber welche Rolle hatten die Frauen, vor allem die Mutter und die Mütter und die Großmütter?
Ja, die waren doch sehr stark in den calvinistischen Familien. Meine Mutter war die ganze Zeit berufstätig, weil sie im Geschäft mitgearbeitet hatte. Es war ein Baustoffgroßhandel. Und meine Mutter war sicherlich auch dominant. Sie war einen Kopf größer als mein Vater und war im Grunde genommen eine sehr dominante Person. Ich bin eigentlich ein Einzelkind mit zwei erwachsenen oder älteren Schwestern. Denn nachdem ich auf der Welt war, war im Grunde genommen die Herzkammer für mich reserviert bei meiner Mutter, schwer für meine Schwestern übrigens. Sie hat mich wirklich fürsorglich belagert, mir versucht wirklich das Leben durchaus leicht zu machen, hatte aber auch hohe Erwartungen. Im Nachhinein, jetzt nach vielen Jahren, ist man ja noch im Rückblick sehr milde, da würde ich sagen, naja, sie hat schon mich auch stark gemacht, mir ein sehr gesundes Selbstbewusstsein vermittelt. Aber es war schon auch extrem auf Leistung hin ausgelegt. Ein sehr typischer Satz für einen Calvinisten war, an Demut macht uns keiner etwas vor. Daran merkt man schon die Kompliziertheit des Lebensentwurfs. Es ging darum, gläubig zu sein, aber nicht allzu sehr auf den eigenen Status zu schielen. Und in dieser seltsamen Melange wurde das Leben dann im Grunde genommen geführt.
Also man geht mit der Demut hausieren, ne? Demutsstolz. Der pubertierende Junge in Ihrem Roman, der schaut sich halbnackte Frauen im Quelle-Katalog an, so die Seite mit der Sauna. Und er wird dabei erwischt, erst von der Schwester. Und dann spricht die Mutter mit ihm darüber und die gibt ihm Tabletten gegen die Sündhaftigkeit. Also man kann schon sagen, die sexuelle Revolution war 1970 dort noch nicht angekommen. Warum diese Prüderie?
Ja, das war tatsächlich so, dass im Grunde genommen das zusammenhängt mit dem Sündenverständnis, dass die alte augustinische Lehre, dass über die Sexualität die Sünde weitergegeben wurde. Deshalb hatte man immer so ein wahnsinnig verkrampftes Verhältnis zur Sexualität. Und meine Mutter war eine vehemente Anhängerin der Homöopathie. Also sie hat wirklich geglaubt, das sei der Weg auch zur körperlichen Reinigung und Heiligung. Hatte selbst auch sehr gute Erfahrungen offenbar damit gemacht in Kriegszeiten. Und sie hat im Grunde genommen mich auf diesem Weg homöopathisch gecoacht, damit das alles gut ausging. Ich bin kein großer Anhänger dieser Bewegung geworden, aber bin da inzwischen auch ganz entspannt. Wenn es hilft, hilft's. Aber ich bin wirklich ununterbrochen dort zu einem Homöopathen geführt worden, der mir in die Augen gesehen hat und in den Augen auch meine ganze zukünftige Entwicklung bereits vorgebildet war. Also, dass man sagen kann, hier ist im Grunde genommen, in der Augen Iris kann man schon den Lebensweg in etwa erahnen, wenn es gut läuft.
Ich habe Ihnen jetzt die blöde Frage, wie viel von Ihnen in diesem Protagonisten des Romans steckt, erspart. Aber Sie haben es ja schon in vielen Antworten beantwortet. Es ist einiges von Ihnen darin. Mussten Sie sich von dieser Kindheit, von dieser Erziehung befreien?
Hallo?
Hallo, ja, mussten Sie sich von dieser Kindheit, von dieser Erziehung befreien?
Ja, das musste ich schon. Also ich würde immer sagen, das sage ich auch meinen Studentinnen und Studenten immer wieder, Religion muss entlasten. Wenn Religion nicht entlastet, wenn es eher beklemmend wirkt, dann soll man es lieber lassen, sondern die Stärke der Religion muss wirklich sein, dass sie ein Entlastungsprojekt ist. Und da hat man eine ganze Zeit, habe ich auch selbst eine ganze Zeit gebraucht, um mir das nochmal klar zu machen. Habe ich im Grunde genommen auch den Roman erst geschrieben, nach 40 Jahren, also auch nach dem 14. Roman erst, um eine gewisse Distanz dazu zu haben, dass wieder mehr der Humor durchschlägt, dass man den richtigen Ton findet, um zu sagen, ja, das war eine bestimmte Entwicklung und ich habe da Erfahrungen gemacht und ich will jetzt mal gucken, ob man nicht auch eine Theologie treiben kann, die anders agiert.
Also das Thema hat Sie nicht losgelassen. Sie sind ja Theologieprofessor geworden. Heute ist die Grafschaft immer noch speziell. Also diese altreformierte Kirche, die gibt es noch. Aber auch insgesamt kann man ja dort, oder man kann dort auch sehen, was man ja insgesamt sehen kann, nämlich das Schwinden dieser spezifisch konfessionell geprägten Milieus. Sie schreiben diesen Roman jetzt mit Ironie, auch mit Liebe, also die blicken auch liebevoll auf eine eher harte Pädagogik der Angst zurück. Bedauern Sie, dass diese calvinistische Welt ja verschwindet oder sogar im Untergang begriffen ist?
Ja, es ist in der Tat immer zwiespältig. Ich würde immer sagen, ein religiöses Milieu hat eine eigene Atmosphäre. Und wenn man etwas positiv sagen will zu dieser Atmosphäre, zu den calvinistischen Milieus, ich bin inzwischen seit 20 Jahren Lutheraner, und die haben mich immer sehr fein behandelt. Aber das Spezifische eines calvinistischen Milieus, vielleicht doch die Erfahrung, eigentlich die Idee, dass alle gleich sind, die Egalität, das ist im Grunde genommen etwas, was diese Tradition doch letztlich eigentlich auszeichnet, auch wenn es im Grunde genommen schwer oder nur sehr verwahrlos kommuniziert worden ist. Das ist schon schade, wenn die dann auch untergeht, aber sie ist durchaus reformiert worden. Heute würde man sagen, zweimal Gottesdienst am Sonntag, das ist ein Angebot. Wer morgens länger schlafen will, geht halt oder umgekehrt. Also da hat sich sehr viel das entspannt. Also man wird auch konfirmiert, wenn man sonntags Fußball treibt und ins Freibad gehen darf man auch. Man auch auf Abend essen gehen. Also die Sonntagsheiligung hat ihre wirklich bedrängenden, beklemmenden Spitzen wirklich abgeschliffen. Gleichwohl, wenn man in die Niederlande schaut, da hat es seit den 60er Jahren ja eine Bewegung gegeben, auf Holländisch heißt das Samen op weg, also gemeinsam unterwegs. Dort wurde versucht, die altreformierte und die lutherische Kirche zusammenzufügen. Das ist dann auch 2004 gelungen. Das Problem ist natürlich, dass die Milieus nicht mehr klar unterscheidbar sind, auch nicht mehr die Atmosphären und die neueren soziologischen Studien zeigen, dass diese Fusion in den Niederlanden zu einer unfassbaren Säkularisationswelle geführt hat. Mhm. Also Säkularisierung hat dadurch nochmal einen enormen Schub bekommen, sodass man sagen muss, Atmosphären sind auch so etwas wie Heimat. Mhm. Und die kann man nicht eins zu eins übersetzen.
Ja, ich danke Ihnen für das Gespräch. Wir hätten noch stundenlang weitersprechen können über die calvinistische Kindheit in der Grenzregion. Vielen Dank. Das Buch von Klaas Heusing heißt Das Testament der Kühe und ist im Verlag Klöpfer nacherschienen.